Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Ich bin Daniel Herzog und ihr hört mal wieder den Podcast, der ultimatives Wissen rund um das Thema Sporternährung mit exklusiven Anekdoten und den besten Geschichten unserer einzigartigen AthletInnen in einem Quiz verbindet. Wie läuft das Ganze ab? Naja, so wie immer. Es gibt ein Warm-up. Wir lernen erstmal unseren Gast ein bisschen genauer kennen. Und dann starten wir rein ins schweißtreibende Workout. Das besteht aus drei Quiz-Elementen. Start, Halbzeit und Zielgerade. Es gibt jeweils zwei Runden. 24 Punkte gibt es insgesamt zu erzielen. Ja, und die schauen wir uns dann an. Im Cooldown. Wie viele Punkte sind es wirklich geworden? Wie hoch fällt der Powerbar-Gutschein aus? Und wie viel kommt in den Powerbar-Spendentopf? So. Unser heutiger Gast ist in jeglicher Hinsicht was Besonderes. Er kann nicht nur eine Kugel 14,99 Meter weit stoßen und hält damit den aktuellen Weltrekord. Er ist außerdem Weltmeister, mehrfacher Vize-Welt- und Europameister. Er hat Bronze geholt in Tokio 2020 und Gold in Rio 2016. Er drückt unfassbare 170 Kilo auf der Bank und schafft wirklich völlig absurde 260 Kilo bei Kniebeugen. Und das alles mit einer Körpergröße von 1,41. Ich finde den Typen jetzt schon unfassbar cool und freue mich, dass er heute hier ist. Nico Kappel, herzlich willkommen bei Power Brands.
Hi, grüße dich. Schön, dass ich da sein darf. Cool.
Und Nico, es ist erstmal eigentlich ein Wunder, dass wir beide uns jetzt gerade gegenüber sitzen.
Denn es war klar, dass das gleich kommt.
Ja, das war klar, dass ich das ansprechen muss, ja, oder?
Natürlich,
so,
natürlich.
Also, wie muss man sich's vorstellen? Du warst quasi ready, um loszufahren und dann hast du unerwarteten Besuch bekommen.
Ja, genau. Ich habe noch kurz im Training Besuch bekommen von der Dopingkontrolle. Und das gehört eben bei uns dazu. Und die Zeit muss ich mir dann in dem Moment dann einfach nehmen. Das Blöde war insbesondere das, dass ich halt eben vielleicht 15 oder 20 Minuten davor erst auf der Toilette war. Und dementsprechend, ja, also wir haben uns quasi, ich wollte gerade ins Auto einsteigen, da kam er mir noch entgegen und ich dachte, ja, okay, super Timing, perfekt. Aber ja, da musste ich jetzt noch durch. Sorry an die ganze Crew, die jetzt wegen mir länger bleiben muss. Ja, ich muss nachher zahlen, ich weiß schon.
Das verzögert das Abendessen, ne? Das wird teuer für dich.
Ja, das ist okay. Das ist völlig okay. Dann mache ich jetzt hier nachher noch so null Punkte und dann gibt es noch einen guten Spendenbeitrag und so und dann klappt das schon.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie muss man sich das vorstellen? Du weißt wirklich nicht, wann die vorbeikommen von der Dopingkontrolle, oder wie ist das?
Nee, also das wissen wir tatsächlich nicht. Also es ist so, dass wir quasi einen Online-Kalender führen, wo wir immer so angeben müssen, wo wir uns zu welcher Uhrzeit aufhalten, wo die uns dann eben antreffen können. Brauchen die halt jeden Tag ja so ein paar Spots, wo die dann eben oder Slots, wo die dann eben kommen könnten. Und ja.
Also dann sagst du jetzt 14 bis 15 Uhr bin ich im Trainingszentrum so
zum
und so.
Beispiel.
Und dann könnten die da vorbeikommen. Die könnten aber auch um 20 Uhr abends zu dir nach Hause kommen.
Genau. Also wenn ich angegeben habe, irgendwie ich bin ab 20 Uhr zu Hause, können die abends kommen. Die können, glaube ich, bis 22 oder bis 23 Uhr kommen sie abends und morgens ab 6 Uhr. Also, das ist jetzt nicht so meine Zeit, aber ja, jeder, der mich kennt, würde es auch sagen, ja, Nico, Dopingprobe recht und gut, du wärst trotzdem zu spät gekommen. Ja, wahrscheinlich schon, aber dann wäre ich vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten zu spät gekommen und länger
halt. Wollen wir gar nicht drüber sprechen, ne? aber jetzt, wir überziehen jetzt am Anfang schon, aber ich mach's trotzdem. Was war der verrückteste Ort, an dem du mal quasi Dopingkontrolle hast? Also, holen die dich aus dem Kino zum Beispiel raus oder sowas?
Ja, also wenn ich jetzt im Umkreis bin quasi von meiner Heimat und ich gehe ins Kino oder so, dann trage ich das nicht noch ein, sondern okay, dann rufen die halt an und dann muss ich da hinkommen.
Also dann müsstest du aber aus dem Kino raus?
Okay. Ja. Also ich habe tatsächlich mal in Stuttgart auf dem Weindorf, also so ein bisschen die Konkurrenz, also die Veranstaltung, die dann ist, wenn kein Frühlings- und also keine Vasenzeit ist, kein Bierfest, gibt es noch das Weindorf. Und da habe ich mich dann gerade mal hingehockt und habe so die erste so schöne Spätzle gegessen, ne, mit Rahmschnitzel oder so, auch Trainingspause gehabt und dann da schön gegessen, irgendwie 2 Gabeln gegessen, klingelt das Telefon, ich gehe ran, ja, Dopingprobe, okay, alles klar, bis gleich, ich esse noch fertig, bin gleich da. Zum Glück nichts getrunken gehabt, dann war alles gut, konnte ich noch fahren.
Wir sind einfach froh, dass du da bist, ja, das ist erstmal wichtig. So, jetzt haben wir die Geschichte, jetzt lernen wir dich noch besser kennen, wir starten ins Warm-up. Warm-up. So, und da muss ich dir jetzt direkt die Frage stellen. Ich habe mich wirklich extra schick gemacht für dich. Ja? Ich hab mir ein Poloshirt angezogen, extra für dich. Ja? Weil ich gehört habe, du magst die ganz besonders, Poloshirts.
Woher weißt du sowas? Ja? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich mag die ganz besonders, ich ziehe nämlich keine an.
Ist wirklich so, ne?
Ja.
Woher kommt diese Aversion gegen Poloshirts?
Ich habe keine Ahnung. Schon als kleines Kind, konnte ich schon alles nicht leiden, was so Knöpfe hatte und so. Und das wollte ich immer alles gar nicht anziehen. Sondern ich war immer so Pulli oder T-Shirt, gemütliche Hose. Und dann war ich happy und zufrieden. Und witzigerweise habe ich ja dann Bankkaufmann gelernt, also wo ich eigentlich dann nur noch Hemden tragen musste und Krawatte und so weiter.
Gute Jobauswahl.
Genau, gute Jobauswahl. Das hat mich dann aber nicht so gestört. Und irgendwie das mit den Polos ist irgendwie hängen geblieben. Das ziehe ich irgendwie einfach nicht gern an, fühle mich sowohl. Die Knöpfe oben weiß ich dann immer nicht, wie viele soll ich jetzt auf- und zulassen. Dann den Kragen, keine Ahnung. Ich würde es als Tick abstempeln.
Und ich musste wirklich sagen, ich kann es so gut nachvollziehen. Ich mag auch überhaupt keine Poloshirts. Ich habe es wirklich einfach nur gemacht, um diesen Gag einfach nur ganz kurz zu machen. Ja, so. Und ich würde mich eigentlich jetzt auch gerne umziehen, aber komm. Ja, ist egal.
Wegen mir kann ich gerne umziehen oder Oberkörper ohne, wie du magst.
Wir haben ja auch Video, das können wir niemandem zumuten. Wir müssen hier ganz angezogen bleiben. So, den Hobbylinguisten unter den Zuhörern wird jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen aufgefallen sein. Du kommst aus der Nähe von Stuttgart.
Ja, okay? Man hört.
Woher kommst du genau?
Aus Welzheim.
Ja klar, Welzheim, wer kennt's nicht? Und warum frage ich dich das? Natürlich, weil ich wissen möchte, du bist auch ein riesen Fußballfan. VfB Stuttgart. Was ist das bitte für eine unfassbare Saison des VfB Stuttgart?
Ja, das ist wirklich genial. Also das macht richtig Spaß, den Jungs gerade zuzuschauen nach den ganzen letzten Jahren.
Ja, du hast mal gesagt, dass du den Klassenerhalt schon so wie ein Champions-League-Einzug quasi gefeiert hast. Also ja, was passiert denn nach dieser Saison eigentlich?
Ja, aber man wächst ja immer so ein bisschen mit den Ansprüchen oder halt weniger Ansprüche, ja. Wo man dann sagt, okay, über was freut man sich denn jetzt eigentlich? Und von daher, da war das halt eben zu der Zeit das Maximale, was man aus der Saison rausholen konnte, dass man jetzt so weit da vorne steht. Ja, das sieht man mal, was es ausmacht, einen guten Teamgeist zu haben, wenn alles so drumherum funktioniert, wenn Ruhe reinkommt, wenn das Mentale oder alles, was eben sonst einfach eine Rolle spielt, wenn Spaß macht, wenn man das Gefühl hat, die Mannschaft hält zusammen. Es macht schon wahnsinnig viel aus, ne? Wie wenn jeder so ins Training seinen Job sozusagen macht und wieder zurück, was man eher vielleicht in den letzten Jahren den Eindruck hatte, jetzt ist da eine Mannschaft rausgewachsen und also, es macht unfassbar Spaß. Ich versuche auch möglichst viel im Stadion zu sein, statt ja selber von VfB. Ja. Bin ja wirklich sehr eng verbunden mit dem Club und super angenehm. Also da macht es richtig Spaß, jetzt zuzuschauen.
Dir hat es früher auch Spaß gemacht, Fußball selber zu spielen. Wahrscheinlich spielst du jetzt auch noch manchmal ein bisschen. Warum bist du nicht dabei geblieben?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil die Gegner immer so beleidigt waren mit mir, weil ich so viele Kopfballtore gemacht habe. Nein, die habe ich jetzt nicht unbedingt gemacht, war nicht so mein Job. Aber das eine oder andere habe ich gemacht, weil es war eine lustige Diskussion dann, die es dann immer gab zwischen Trainer und Abwehr, also bei der gegnerischen Mannschaft, so nach dem Motto, dann natürlich auch noch auf Schwäbisch, wie kann das sein, dass der Kopfballtor macht? sein Problem war immer nur, wenn er mehr Auswechselspieler dabei gehabt hätte, hätte er die ganze Abwehr auswechseln können. Aber das Problem war, meistens hast du ja dann nur zwei dabei oder so, dann ist ein bisschen schwierig. Nee, also zum einen ist natürlich schon das Körperliche, was dann irgendwann eine Rolle spielt, wenn ich irgendwie noch tatsächlich zum Kopfball gehe und mein Gegenspieler kommt irgendwie mit dem Kickstiefel in der Innenverteidigung oder so, ist natürlich schon nicht ganz einfach. Und zum anderen habe ich ja dann einfach das Kugelstoßen für mich entdeckt im paralympischen Sport.
Und das ist wirklich die Frage, wie kommt man auf sowas?
Ja, also zum einen, weil es halt Fußball nicht paralympisch gibt für uns Kleinwüchsige. Und zum anderen, ich habe ein bisschen was im Nachgang von den Paralympics 2008 im Fernsehen gesehen. Da war dann unter anderem Matthias Meester, so ein Deutscher, der damals Silber gewonnen. Inzwischen sind wir auch richtig gute Kumpels. Der Turte, der inzwischen seine Karriere beendet und turnt andersweitig viel rum. Und dann habe ich so ein bisschen so für mich die Motivation gehabt, okay, es wäre eine Chance, mich mit meinesgleichen zu messen auf der ganzen Welt. Warum jetzt Kugelstoßen? Ganz einfach, in der Leichtathletik gibt es nur Kugelstoßen und Speerwerfen für uns Kleinwüchsige, die ich überhaupt sozusagen professionell bei Paralympischen Spielen mitmachen könnte. Schwimmen gibt es auch noch, war aber nie mein Fall, bin eher so eine Bleiente. Tischtennis ist mir der Ball zu klein und zu leicht, keine Ahnung, hatte ich nicht so Bock und deswegen ist so der Wurfbereich geworden, weil ich da mich am meisten gesehen habe. Und dann bin ich irgendwann mal beim Kugelstoßen halt dann hängen geblieben. Und wie es dann immer so ist, ne, es hat dann Spaß gemacht, es hat auch ganz gut funktioniert, habe dann die ersten Erfolge gefeiert und meistens das, was dann gut funktioniert, macht einem auch Spaß und dann ist irgendwie dabei hängen geblieben. Und wenn ich mich jetzt so als Typ einschätzen würde, auch was das Training und so angeht, passe ich, glaube da ganz gut rein.
Ja. Aber hättest du damals, als du da angefangen hast mit Kugelstoßen, hättest du wirklich gedacht, dass es mal für Gold in Rio reicht, dass es für Bronze in Tokio reicht?
Also geträumt davon habe ich natürlich schon, ne? Also wie bei, also ich habe auch mit 5 angefangen, Fußball zu spielen, mit dem Ziel beim VfB Stuttgart zu spielen, ne? Und so habe ich auch die Leichtathletik dann begonnen. Also den Wunschtraum hatte ich schon, aber es war ja ganz lang, also bis 2014 war eigentlich sogar eher klar, dass es eben nichts wird. Und dann erst so ab 2015, 16, als ich dann den Wechsel, also dann gewechselt nach Stuttgart eben, habe mich dann enorm entwickelt. Und da hat es auch so bei mir persönlich einen Schnackler einfach gemacht, dann zu sagen, okay, ich muss mich ein bisschen mehr dahinter klemmen, ich muss ein bisschen mehr Einsatz auch außerhalb zeigen, ich muss mich mehr mit meiner Thematik beschäftigen, was ich dann eigentlich erreichen will und was ich dazu brauche. Und dann habe ich auch tatsächlich den Traum gehabt, dann auch die Goldmedaille mal zu gewinnen.
Ja, jetzt hast du vorhin schon gesagt, klar, du bist kleinwüchsig. Du bist ein unfassbar positiver Typ. Wer deine TikTok-Videos gesehen hat, weiß, was für ein witziger Typ du bist. Wer diesen Podcast hört, weiß, was für ein witziger Typ du bist. Gab es Momente, in denen dich deine Behinderung belastet hat? Wie bist du da damit umgegangen?
Also tatsächlich hatte ich da echt immer Glück, dass es mich eigentlich nie tangiert hat oder dass es für mich nie eine große Rolle gespielt hat. Weil ich glaube, da habe ich auch wahnsinnig viel meinen Eltern einfach schon zu verdanken, die von Anfang an da immer dahinter waren, die nie einen großen Hehl draus gemacht haben. Die haben mich nie in Watte gepackt. Die haben nicht gesagt, oh, Nico, du musst jetzt nicht machen. Oh, bist ja behindert oder was auch immer. Mhm. Also dieses Wording gab es überhaupt nicht. Ja. Also ich habe auch selber nie einen Unterschied gesehen. Mhm. Wenn irgendwas bei mir nicht so funktioniert hat wie bei jemand anderem, dann habe ich das nie auf den Kleinwuchs oder auf die Behinderung geschoben. Also ich sehe es ja auch selber gar nicht als Behinderung, sondern also es betrifft uns ja auch alle. Ich sage immer, das beste Beispiel ist aus dem Schulsport raus. Ja? Also die körperliche Komponente spielt im Sport einfach eine Riesenrolle. Mhm. Ja, also, ich sage mal ein Beispiel, Robert Harting und Fabian Hambüchen, die würden niemals die Sportart wechseln. Egal, wie talentiert die in der jeweiligen anderen Sportart wären, die haben einfach keine Chance, weil die körperlichen Voraussetzungen dafür nicht haben. Und jetzt habe ich halt 2 Möglichkeiten. Ich kann mich dann darüber ärgern, dass ich als Robert Harting halt nicht ans Reck hin kann. Ich hoffe, er verzeiht es mir, ich kenne ihn ja auch ganz gut, aber wobei ich es schon mal gern sehen würde, wenn er dann da dranhängt und Fabian Hambüchen, egal wie technisch stark er wäre, auch wenn er es nicht zugeben mag, er ist ja kaum größer als ich, auch er verzeiht es mir, es funktioniert einfach nicht, ne? Und deswegen wird vielleicht auch ich kein Basketballer. Das habe ich dann auch mal irgendwann eingesehen. Aber auf der anderen Seite betrifft ja nicht nur den Sport, betrifft uns auch persönlich. Der Brillenträger wird auch kein Pilot und ich eben kein Basketballer. Und jetzt kann ich mich daheim hinhocken und kann sagen, Mist, und warum kann ich das jetzt nicht? Oder ich kann halt sagen, okay, ich konzentriere mich auf meine Stärken, auf meine Vorteile, weil meistens, habe ich ja gerade schon gesagt, die Verbindung gibt's ja, das, was ich gut kann, da, wo ich mich wohlfühle, das macht auch meistens Spaß.
Auf seine Stärken konzentrieren.
Genau, auf die Stärken konzentrieren. Ich sage dann auch immer, zu meiner Freundin sage ich immer, Staubsaugen kann ich nicht, kochen kann ich nicht, Staubwischen kann ich nicht, sonst wischen kann ich nicht, sind halt nicht meine Stärken. Nein, Spaß, also sowas gehört dann schon auch dazu. Dass
und clever muss man eben auch noch sein. Nein, aber das hast du gesagt, das ist wirklich eine sehr starke Einstellung und ich, also ja, kann da wirklich nur beipflichten. Das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, das Ganze zu sehen. So, jetzt müssen wir irgendwie diesen Bogen kriegen. Es ist ein Sporternährungs-Podcast. Ja. Ne? So, ich habe irgendwo gelesen, dass du gerne auch mal morgens um 10 Uhr Spaghetti mit Tomatensauce isst. Ist das so deine Wettkampfvorbereitung? So, ja. So sieht Essen aus?
Ja, tatsächlich, warum auch immer, fühle ich mich am besten damit. Kann man wahrscheinlich nicht erklären, vielleicht ein bisschen schon, weil es halt leichtes Essen ist. Meine letzte Mahlzeit vor dem Wettkampf ist in der Regel Nudeln mit Tomatensauce. Tatsächlich so. Und wenn das morgens um 10 der Fall ist, dann ist es morgens um 10 der Fall.
Ich bin sehr gespannt, wie dir das heute hilft bei diesem Quiz, was wir jetzt gleich machen.
Es gibt ja noch ein paar mehr. Also noch ein ganz wichtiges, zum Beispiel am Wettkampf, also am Tag vor dem Wettkampf, trinke ich auch ein Bier.
Okay.
Ist auch ganz wichtig in der Ernährung.
Ja, also, isotonisch.
Muss ich jedem empfehlen, genau. Ja. Und Weißbier, sind wir heute in München, Weißbier davor und dann
läuft's.
Und dann kann man gut schlafen und am nächsten Tag den Wettkampf machen.
Ich glaube, wir könnten nicht viel besser an den Start gehen. Ja, das machen wir jetzt. Start. So, Start ist relativ simpel, lieber Nico. Ich werde eine Behauptung aufstellen und du musst einfach nur erraten, ist die wahr oder falsch. Wenn du richtig liegst, gibt es 2 Punkte. Wenn du falsch liegst, gibt es keinen Punkt.
Okay, ich bin leicht nervös. Bin echt mal gespannt, wie gut ich da bin. Aber
solltest du sein mit dem, was ich jetzt über dich weiß, ja? Über deine Ernährungsstrategien.
Schauen wir mal.
Es geht um Aminosäuren. In der Frage Nummer 1. Wir wollen ja in diesem Podcast informieren. Ja? Wir wollen ja dazulernen. Wir haben einen Bildungsauftrag. Deshalb mal schauen, wie fit du bist. So,
okay, was sind denn
BCAAs? Das ist noch gar nicht die richtige Frage, aber einfach nur, dass du mal reinkommst.
Ja, BCAAs, also ich weiß jetzt nicht die einzelnen, was jetzt dahinter steckt, wie
Branched
die einzelnen heißen.
Branched Chain Amino Acids.
Genau,
zu Deutsch,
also sind die
verzweigt kettige Aminosäuren.
Ja, also es ist quasi die Basis-Aminosäuren. Sind nicht alle, ist so ein Grundstock, so die grundsätzlichen, sind aber nicht alle dabei auf jeden Fall.
Das würde jetzt in der Schule, würdest du wahrscheinlich so irgendwie, da fehlt was, irgendwas, genau.
Oder so.
Also ja, war schon gar nicht schlecht, also bezieht sich auf die besondere chemische Struktur von 3 Aminosäuren. Dazu gehören L-Leucin, L-Valin und L-Isoleucin. Ja? Und Aminosäuren sind die Bausteine eines Proteins.
Richtig.
So, Behauptung. BCAAs sind Aminosäuren, die im Körper hauptsächlich für den Aufbau und die Regeneration von Muskeln verwendet werden.
Ja.
Sagt er einfach, guckt mich an. Ich weiß nicht, schaut euch das Video auch gerne an, wenn ihr nur den Podcast hört.
Ja. Ja, so. Ja, würde ich so unterschreiben.
Warum?
Ja, weil es so ist.
Weil es so ist. Gut, ja. Dann gucken wir mal. Wir haben einen Nutrition-Experten, der heißt Philipp Rauscher und er gibt uns die Antwort.
Oha.
Diese Aussage ist wahr. BCAA kann man eigentlich auch als Muskelaminosäuren bezeichnen. Bis zu einem Drittel der Proteinstrukturen im Muskel bestehen aus den 3 Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin, die man unter dem Begriff der BCAA zusammenfasst. Wer also schnell regenerieren möchte oder Muskeln aufbauen will, der sollte auf eine Ernährung reich an BCAA achten. Vor allem in Whey-Protein sind größere Mengen dieser Aminosäuren enthalten. Aber auch Fleisch und Fisch sind reich an BCAA. Wer auf pflanzliche Lebensmittel zurückgreifen möchte, kann hier verstärkt auf Linsen achten.
Boom! 2 Punkte.
Juhu! Yes!
Aber es scheint ja irgendwas, scheinst du ja richtig zu machen. Ja, zeigt ja der Erfolg, den du hast. Und wenn ich mir dich so anschaue, du bist ein absolutes Muskelpaket. Ja, also ist das A und O bei Kugelstoßern?
Ja.
Muskelmasse?
Also klar, also die Kraft, die spielt eine Riesenrolle bei uns, insbesondere die Explosivkraft eben. Mhm. Das ist eben das Wichtige. Das ist auch das, was ich vorhin so mal kurz angedeutet habe, wie wichtig es ist, dann eben einfach zu verstehen, was mein Job ist. Ne? Also ich stehe nachher bei den Paralympischen Spielen oder bei einer Weltmeisterschaft oder beim Großereignis, habe 6 Versuche. Mhm. Und in den 6 Versuchen mache ich circa jeweils eine Dreiviertelsekunde oder eine Sekunde Sport. Also ich trainiere eigentlich 4 Jahre, um 6 Sekunden Sport zu treiben, hoffentlich, wenn ich dann auch unter die ersten 8 komme. Ne? Und genau dafür trainiere ich eigentlich jeden Tag. Das hört sich völlig bescheuert an, aber in dem Fall ist das mein Job. Und so versuche ich mich zu ernähren und so versuche ich zu trainieren. Und dementsprechend, also Muskulatur spielt bei uns eine Riesenrolle, gepaart natürlich mit der Technik. Also die Spritzigkeit ist schon auch extrem wichtig.
Ja, und weil ich diese Zahlen vorhin angesprochen habe und ich sie so unfassbar finde, 170 Kilo auf der Bank und 260 Kilo beim Squat.
Ja.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Doch, tatsächlich schon, ja. Also klar, also da spielt auch natürlich der Hebel eine große Rolle. Ne? Ich habe recht kurze Beine, ich habe recht kurze Arme. Spielt eine Rolle. Ich sage jetzt nicht, dass es das komplett erklärt. Aber ich habe auf jeden Fall, was das angeht, sportlich gesehen einen Vorteil gegenüber jetzt jemandem, der ganz lange Beine und ganz lange Arme hat. Dafür auf der anderen Seite, deswegen redet man es nicht über das Kreuzheben. Kreuzheben ist dann dementsprechend der Hebel ziemlich schlecht. Recht langer Oberkörper, da sind dann die Werte nicht ganz so stark. Trotzdem sind es noch,
nur damit ich mich
170,
besser fühle,
170 so ganz
hoch. Ich fühle mich
hoch.
Nicht besser, alles gut.
Ja, im Normalfall bei 260 Kniebeugen müsste ich ja 300 Kreuzheben. Aber das mache ich nicht. Ich denke auch, also ich beug wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, wenn ich es drauf anlege. Die 260 sind so eher aus der Serie heraus, sind noch 2 Wiederholungen und so, die ich da gemacht habe. Also wir haben es so richtig ausgereizt, haben wir es tatsächlich noch nicht. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir dann auch gesagt, okay, 260 als Maximalkraft und dann auf eine 4-Kilo-Kugel zu übertragen in Explosiv- und Schnellkraft, ich glaube, da kann ich dann mal einen Punkt machen und kann mich mehr darauf konzentrieren.
Würde ich auch sagen. So, da ich mich jetzt im Parabereich, und du hast auch gerade das angesprochen, Hebel, ne, ist kürzer etc., da ich mich nicht auskenne, was für Unterschiede gibt es jetzt, wenn man das Kugelstoßen nimmt, bei dir beim Parasport zu normal großen Menschen?
Ja, der Hebel.
Ist wirklich nur der Hebel?
Genau,
ne?
Also alles andere, die Biomechanik, also was das Technische und so angeht, gelten für mich die gleichen Gesetze wie für einen großen Kugelstoßer auch oder für einen Nichtbehinderten oder normalen oder wie auch immer. Also du kannst das bezeichnen, wie du willst. Ja, da machst du ja auch keine Sorgen. Also musst du dir keine Sorgen machen.
Man weiß nie, wie man es sagt. Genau. Also gibt's was wie man es richtig aussprechen würde oder wie man es richtig bezeichnen würde?
Also bestimmt hat sich irgendein schlauer Mensch, der nichts damit zu tun hat.
Normal war wahrscheinlich völlig falsch, ne?
Nee, ich sehe es so, ist doch am einfachsten. Also ich bin Pragmatiker. Normal und Parasportler ist, dann weiß jeder, von was man redet und fertig ist die Laube. Wenn sich irgendjemand drüber aufregt, dann gerne eine E-Mail an mich. Ändert dann nichts, ich schmeiße in den Papierkorb, aber. ich bin da einfach großer Fan von Pragmatismus und möglichst wenig Aufmerksamkeit für irgendwas machen, was Leute das Leben schwerer macht und sich jemand überlegen muss, oh, mache ich es jetzt richtig? Mhm. Sondern ich bin größerer Fan davon, es einfach zu machen, und wenn mal wirklich was irgendwas unkorrekt wäre, dann kann man immer noch drüber sprechen. Ja, aber von daher.
Auch wieder eine sehr, sehr gesunde Einstellung. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Wir versuchen mal weiterzumachen. Hast du einen guten Start hingelegt mit 2 Punkten?
Ich versuche möglichst viel jetzt zu reden. Ich komme ja aus dem Bankgeschäft und Vertrieb, dass wir möglichst wenig fragen.
Vielleicht kannst du noch so ein bisschen verhandeln, ne, damit wir da ein paar Punkte noch für dich raushauen. Frage Nummer 2, es geht um Fett. Je nach Sportart können unterschiedliche Makronährstoffe besondere Relevanz in der Ernährung innehaben. So, weißt du, was Makronährstoffe sind?
Jetzt wird spannend. Nein, keine Ahnung.
Okay, Makronährstoffe sind Nährstoffe, die der Mensch im Vergleich zu Vitaminen und Mineralstoffen in relativ großen Mengen zu sich nimmt und die ihm Energie liefern. Also zu Makronährstoffen gehören zum Beispiel Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Gut, so, alles klar. Ich behaupte, der Verzehr von ausreichend Fett vor dem Training kann die Energiereserven von Kugelstoßern verbessern.
Ich würde jetzt das mit Nein beantworten, weil ich niemals in meinem Training überhaupt in die Belastungen kommen, dass ich in die Fettverbrennung komme. Ich mache so viele Pausen, ich mache so wenig Wiederholungen, habe keine lange Belastungen. Deswegen würde ich das würde ich sagen, stimmt nicht. Also bringt mir nichts im Kugelstoßen.
Ich glaube, es
macht deutlich negativ sogar.
Ich glaube, es macht keinen Sinn, dich zu verunsichern, denn das ist absolut richtig.
Woo! Boom! 2 Punkte.
Ja, und du hast auch genau die richtige Erklärung geliefert, ne? Bei dir geht es eher um Explosivität, das geht eher darum, ja, also wirklich schnelle Bewegungen zu machen und eben nicht diese langen Ausdauertätigkeiten zu machen. Ja, kann ich gar nicht viel machen.
Deswegen auch kein Gyros vorm Wettkampf, sondern Nudeln mit Tomatensauce. Ja, Entschuldigung.
Wenn wir jetzt mal so einen besonders weiten Versuch nehmen, ja, dein Weltrekord, ja, 14,99 Meter, was muss da alles zusammenspielen, damit das funktioniert?
Also der wichtigste Faktor ist natürlich die Technik, also die technische Umsetzung. Also wie viel, schau, einfach erklärt, was bedeutet Technik? Also wie viel Power kriege ich von meinem Körper eben aus den Kniebeugen, aus den Bankdrücken, aus den Sprints, aus den Sprüngen? Wie viel Power kriege ich aus dem generiert und kann es in die Kugel abgeben? Mhm. Ne? Also wie perfekt treffe ich dann die Kugel dann quasi in dem Moment, wo sie die Hand verlässt? Das muss stimmen, und dann natürlich die körperliche Fitness an sich. Also ich muss, wir sagen immer, ich muss zucken können, also schnell auf den Beinen sein. Das hört sich dann immer so blöd an, weil wir ja alles so, ne? Also ich bin 1,40 groß, wiege 70 Kilo. Ich habe ein BMI von 35, also bin quasi tot. Aber aber trotzdem müssen wir ja zucken können. Ich habe nur einen kurzen Beschleunigungsweg, um das irgendwie an die Kugel abzugeben. Der Ring ist 2,13 Meter im Durchmesser. Und wenn die Sachen stimmen, dann kann das Ding auch fliegen. Und die körperliche Fitness, die hole ich mir natürlich über die Zeit, genauso wie die Technik. Und um das dann zusammenzuführen und zusammenzubringen, hole ich mir natürlich auch übers Training, über möglichst viele gute Versuche und dann aber auch natürlich über die Tagesform. Und umso mehr ich natürlich auch über mein Training, über meine Tagesform rausfinden kann, also von was ist der abhängig, also was muss ich essen, wie viel muss ich schlafen, wie viel vorher will ich wach sein, was soll ich im letzten Training trainieren und so weiter, umso besser kann ich das ja auch selbst beeinflussen, um dann zu sagen, okay, die Tagesform weiß ich, die habe ich, weil ich eben alles möglichst
dafür getan hast.
Dafür getan habe, und das, und wenn ich dann dieses Wissen habe, dann hilft es mir natürlich auch extrem für meinen Kopf. Ne? Dann kommen die mentale Geschichte dazu, dann gehe ich halt in den Ring und ich weiß, dass die Kugel fliegen kann. Ich muss es nur noch machen. Ja. Ist halt ein besseres Gefühl, wie wenn ich da reingehe und sage, oh, mal gucken, wie ich mich heute so fühle.
14,99. Ja, so, ja. Ich habe mich jetzt natürlich gefragt, Mensch, 15 wäre ja, also ein Zentimeter, ne? Hätte man ja schon irgendwie noch hinkriegen können. Ist das wie so eine, muss man sich das so vorstellen, wie eine Schallmauer? Also ist 15 Meter die Schallmauer wie beim Marathon zum Beispiel unter 2 Stunden? Oder ist es so? Oder, ja, oder weiß man es nicht? Weil es hat halt noch niemand weiter geworfen.
Es hat noch niemand weiter gestoßen.
Oder gestoßen.
Ja, genau. Also hat noch niemand weiter. Man könnte jetzt, ich bin dann immer sehr ketzerisch und sage, ja, die 1499 kam deshalb zustande, weil ich in der Schweiz den Wettkampf gemacht habe. Und die schenken mir halt keinen Zentimeter. Die schreiben nicht 1500 rein, ne? Aber
es wird elektronisch gemessen,
es
ne?
Es wird elektronisch gemessen, genau. Deswegen kommt das halt dann dabei
raus. Also da kann die Schweizer in dem Fall mal nichts dafür.
Da kommt es dann halt dabei raus und das ist ja auch gut so. Genau so soll es ja auch sein. Ja. Und ja, ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich denke, unmöglich ist nicht nach den 1499. Also ich war an dem Tag körperlich extrem fit. Technisch muss ich sagen, war ich nicht ganz happy mit dem Versuch. Mhm. Also ich habe mich auch gar nicht so krass gefreut eigentlich direkt danach, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass der so extrem weit ist. Ich war körperlich halt extrem gut drauf zu der Zeit. Und das hat dann die 1499 ausgemacht. Aber klar, ist unser Ziel, über 15 zu stoßen, weil es sich natürlich dann wieder cooler anhört, ja, um das ganz platt zu sagen. Ob dann nachher 1501 oder 1499 steht, ist eigentlich nicht entscheidend. Aber es hört sich halt cooler an und es ist schon alleine Ansporn genug, um zu sagen, okay, ich will die Grenze weiter verschieben und ich will es ja sowieso weiter verschieben.
Also ich entnehme dem, es ist möglich.
Es ist sicher möglich, ja. Also ich habe 1499 Wettkampfversuch, 1494 und 1484. Sind meine drei besten Wettkampfversuche. Also ich war schon ein paar Mal ganz nah dran. Von daher denke ich, ist möglich. Also und auf die Frage, die kommt dann meistens, ja, habe ich im Training schon mal so weit gestoßen oder weiter, kann ich sagen, nein. Allein aus dem Grund, weil wir viel gegen die Wand stoßen und ich dann nicht weiß, wie weit die überhaupt sind. Und auf der anderen Seite, wenn wir in die Weite stoßen, ich bin absolut kein Trainingsweltmeister. Also meine Bestleistung, kann ich ja sagen, hört ja keiner zu. Meine Trainingsbestleistung sind 14,39. Also bin ich weit weg. Also weit von dem weg, was dann im Wettkampf möglich ist.
Aber das ist doch eigentlich ein viel geileres Gefühl, wenn man es im Wettkampf abrufen kann und im Training dann eher ein bisschen drunter liegt. Ne? Also allein für den Kopf ist es doch viel besser.
Ja, absolut. Also da bin ich auch froh. Ich glaube, das ist wirklich typabhängig. Ich glaube, da können auch viele gar nichts dafür, sondern es ist dann einfach so, muss ich sagen, so rum fällt es mir natürlich deutlich leichter, in den Wettkampf zu gehen, wie wenn es andersrum ist.
Ja, man merkt auch, du bist so ein Wettkampftyp, ja. Das merkt man hier bei uns auch im Podcast, ne? Im Start direkt mal volle Punktzahl, 4 Punkte abgeräumt und du bist ready für die Halbzeit.
Alles klar, Halbzeit klingt gut.
Halbzeit!
So, jetzt spielen wir Wer wird Millionär? Ja, es gibt eine Frage. Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten. Wenn du richtig liegst, gibt es diesmal ganze 4 Punkte. Wenn du falsch liegst, gibt es keinen. Und du hast einmal die Möglichkeit, einen 50-50-Joker zu nehmen und dir 2 falsche Antworten wegstreichen zu lassen.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich tue mal so.
Guck mal, er setzt sich schon auf.
Ja, ich setze mich auf.
So, Frage Nummer 1. Flüssigkeit. Genau, nimm nochmal Flüssigkeit zu dir. Darfst gerne nochmal einen Schluck trinken.
Habe ich heute schon massig.
Wie viel Flüssigkeit sollte man täglich mindestens über Getränke zu sich nehmen, um den typischen Flüssigkeitsbedarf zu decken? So.
Von wem jetzt? Von einem Sportler oder von einfach generell?
Generell.
Okay, ich habe ja 4 Antwortmöglichkeiten. So.
Genau. A, 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. B, 25 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ich sage jetzt nicht immer Milliliter pro Körpergewicht. Mhm. 35 oder 50. Also 10, 25, 35 oder 50.
Boah, jetzt müsste ich das hochrechnen. Jetzt sagt 80 Kilo, das heißt, also pro 10 Kilo... 10.
Also sagen wir auch mal, der Mensch, den wir hier suchen, der treibt schon Sport, ne? Also
ja,
ist jetzt nicht intensiv vielleicht, aber ist normaler, ne? Also ganz normaler...
Ah, okay. Also
pro Kilo. Rechne gern laut.
Ja, ich muss rechnen, ja. Also wenn wir jetzt, ich fange einfach mal beim ersten an. Wenn wir jetzt 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, dann wären das bei 10 Kilo 100 Milliliter, richtig?
Wenn du das so sagst?
Ja, dann sind das, das ist richtig nervös, ey. Dann sind das bei 10 Kilo 100 Milliliter und das wäre definitiv eindeutig viel zu wenig. Also bei 100 Kilo wären das ja dann nur 1 Liter.
Also wie viel wiegst du?
Ich wiege 70.
So, jetzt pass
auf. Das wären 700 Milliliter, das wäre Katastrophe, das wäre viel zu wenig.
Jetzt geht das bei dir mal zum Beispiel durch. Also 10 Milliliter wären... Bei 70 Kilogramm schweren Sportler wären 0,7 Liter.
Genau, ne? Kann man vergessen.
25 wären?
25 wären immer noch zu wenig.
1,75 Liter ungefähr.
Ja. Ja.
35 Milliliter wären 2,45 Liter. 50 Liter wären 3,5 Liter.
Ja, also man sagt ja immer, man soll viel trinken und so. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich weiß ja, wie viel ich trinke und so. Also das wäre meiner Meinung nach übertrieben. 3,5 Liter. Aber 2,25 mit so ein bisschen Sport, wobei man bei mir schon sagt, ich muss mit Training 3,5 Liter soll ich trinken.
Ich trinke erstmal was, also überleg gerne mal
was. Komm, wir machen es für die Gesundheit. Ich weiß zwar nicht, ob es übertrieben ist, aber ich sag die 50.
50, mhm. Also Antwort D.
Ja.
Loggen wir ein. Und diese Antwort ist...
Falsch, es waren 35. Oh Mann.
Das ist richtig, ja.
Ja.
Warum sagst du es dann nicht?
Ja, ich habe jetzt gedacht, so wegen Gesundheit und so. Aber wenn man so viel trinken kann, macht auch keinen Wert, weil wo ich vorhin hergefahren bin, wie gesagt, nach der Dopingprobe habe ich noch dreimal halten müssen. Bringt dann auch nichts. Mich ja. nervt es jetzt, dass ich das falsch habe. Aber ja.
Ah, das ist nicht schlimm. Ja, du hast
aber da wird gerne übertrieben. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, mal dann zu sagen, nicht übertreiben. Weil übertreiben bringt auch nichts. Ist dann auch nichts. Also
deswegen generell bei hast du auch nur 14,99 so. Meter gestoßen.
Genau,
ne?
Nicht übertreiben. Genau, man soll nicht übertreiben. Also bei solchen Sachen, um weit zu stoßen. Ja.
weil wir bei Flüssigkeit waren. Wie viel Flüssigkeit ist nach der Goldmedaille in Rio 2016 geflossen?
Sehr viel, ich kann mich nicht erinnern.
Okay, ist immer ein gutes Zeichen.
Nein, man muss ja dazu sagen, ich war ja am ersten Tag dran.
Ach.
Von den Paralympischen Spielen. Und dann habe ich auch noch unerwartet Gold gewonnen. Jetzt muss man sich vorstellen, ich bin dann 10 Tage in Rio de Janeiro, muss nicht mehr trainieren, habe keine Verpflichtungen mehr, außer natürlich mit Medien und so weiter. Und habe sonst eigentlich, bin einfach 10 Tage in Rio und deutsches Haus, frei Getränke, frei Essen, kann machen, was ich will. Es war so langweilig.
Nein. Ich wollte gerade sagen, also es gibt doch keine besseren Voraussetzungen, oder?
Ja, das war natürlich dann schon... War schon ein bisschen drüber auf jeden Fall. Am ersten Tag tatsächlich, also direkt nach meinem Sieg, dann auch mit dem Abend, wo ich dann viel zu tun hatte dann auch und so, wo viel natürlich auf mich eingeprasst ist. Also da war es eher noch Arbeit, da habe ich nicht viel getrunken. Da habe ich, glaube, ein Bier dann irgendwie an dem Abend noch irgendwie getrunken. Hatte da auch noch eine Dopingprobe und so. Hat dann auch noch ein bisschen gedauert alles. Und es war dann auch ganz witzig. Ich habe so eine riesen, muss ich erzählen, so eine riesen Sektflasche, Champagnerflasche, was auch immer geschenkt bekommen. Die habe ich dann so erstmal auf der Bühne, so zur Hälfte, verteilt auf Fotografen und wo es halt sonst noch so die Möglichkeit gab. Und da war ich noch so halb voll. Und da waren meine Eltern waren dabei und mein Trainer waren dabei. Im deutschen Haus dann auch. Ja. Dann habe ich die Flasche bei denen auf den Tisch gestellt und habe dann gesagt, ja, ich muss jetzt noch ein paar Interviews führen und so und ich komme dann wieder. Die sollen schon mal essen und so. Ich habe noch nichts gegessen, gar nichts. Ich habe dann die Interviews gemacht und als ich zurückkam, war die Flasche leer. Die haben mir nichts übrig gelassen. Ja. Aber haben sie sich verdient.
Aber ich glaube, du bist nicht verdurstet an dem Abend.
Nein, trotzdem. Absolut nicht. Und die Tage danach auch nicht. Also es war echt wild. Also es war wirklich wild. Also.
Und ich glaube, wir müssen nicht drum herum reden. Das war das Highlight der Karriere bisher, mit Sicherheit.
Klar.
Für dieses Highlight warst du noch relativ jung, muss man sagen. Du warst 21, glaube ich, ja. als du Gold gewonnen hast.
Ja.
Wenn man so jung quasi schon sein absolutes Karriere-Highlight hat, also es kann ja nicht mehr viel mehr passieren, als Gold bei den Paralympics zu gewinnen. Wie motiviert man sich weiter?
Ja, ich glaube, das ist mir recht einfach gefallen, weil wir recht viele junge Sportler bei uns so in unserem Konkurrenzgrad sind weltweit und sich das wahnsinnig entwickelt. Ne? Mhm. Also ich habe damals gewonnen mit 13,57 Meter 2016. Ne? Mhm. Also jetzt mit 13,57 Meter für dieses Jahr Paris mit Glück. Also ja, was heißt mit Glück? Nee, also es ist gerade so die Quali-Weite. Also damit würde ich mich jetzt gerade so qualifizieren. Mhm. 13,52 ist die Quali-Norm in Deutschland und mit 13,57 habe ich 2016 gewonnen. Also es hat sich einfach nochmal viel entwickelt. Es ist natürlich auch deutlich professioneller geworden. Damals habe ich noch circa 20 Stunden in der Woche gearbeitet, also war quasi so Halbprofi. Und das geht so, also das ist weltweit so. Und das ist eigentlich der Ansporn, ne? Dass eigentlich, also bei uns in den letzten Jahren fast jedes Jahr ist der Weltrekord gefallen. Mhm. Also jetzt letztes Jahr in der Saison 2023 war das erste Jahr seit 2014, meine ich, wo es keinen neuen Weltrekord gab. Mhm. Und das zeigt halt auch schon, also es hat sich einfach entwickelt. Also der Sport, der paralympische Sport ist einfach professionell geworden und bin da mega froh und happy auch drüber, dass ich das so den Weg jetzt noch mitbegleiten durfte.
Ja. Wir haben vorhin über deine Körpermasse gesprochen, dass du wirklich ein absolutes Paket bist. Wie oft hast du im Gym schon den Spruch gehört, Alter, der nimmt doch was. Der nimmt doch hier ein bisschen was. Testo oder sowas. Hast du schon mal gehört?
Also so ganz direkt, Gott sei Dank nicht. Aber also schon mal, wenn ich dann irgendwo mal, weiß ich, im Urlaub in einem Fitnessstudio bin oder so, gibt schon mal so ein bisschen so die Kommentare so, wie, du bist ja auch eine Maschine und nimmst du was oder nimmst du nichts? Sag ich, nee, ich nehme natürlich nichts. Aber also jetzt so ganz direkt hat mich jetzt noch keiner drauf angesprochen.
Und warum frage ich dich das? Weil es um Nahrungsergänzungsmittel geht in der nächsten Frage. Ja? Mhm. Wir haben festgestellt, Kugelstoßen ist ein explosiver Sport und hat viel mit Explosiv- und Maximalkraft zu tun. Ich frage dich jetzt, von welchem Nahrungsergänzungsmittel können Kugelstoßer besonders profitieren? So, A, Kreatin, B, Beta-Alanin, C, Arginin oder D, Carnitin?
Kreatin.
kommt sofort raus aus dir und ja. Ich werde dich nicht mehr umstimmen können,
nee.
Weil...
Ja, weil das auch so ist.
Und es hat schon mal gut funktioniert, als du das gesagt hast, weil du musst es uns ja gar nicht erklären. Wir haben ja Philipp Rauscher,
der genau, erklärt uns der das. Erklärt uns das jetzt.
Richtig ist A, Kreatin. Kreatin ist vor allem für Kraft- und Schnellkraftsportler interessant. Denn Kreatin kann die Leistung in sehr kurzen, aber sehr intensiven Belastungen steigern. Dazu gehören kurze Sprints, Gewichtheben, aber eben auch Kugelstoßen. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, Kreatin zu supplementieren. Wer es über die normale Nahrung aufnehmen möchte, kann auch auf eine sehr fleischreiche Ernährung achten. Allerdings musst du hier dann schon fast jeden Tag 500 bis 1000 Gramm Fleisch essen, um auf die gewünschten 3 bis 5 Gramm Kreatin zu kommen, was wiederum eher nicht empfohlen werden kann.
Boom! 4 Punkte.
Also wie machst du es? 1000 Gramm Fleisch am Tag oder dann eher Kreatin?
Genau, ich nehme die 1000 Gramm Fleisch dann.
Nee, also nimmst Kreatin auch?
Das ist jetzt ein lustiges Thema.
Okay,
wenn jetzt oder was heißt ein lustiges Thema? Ich glaube, so lustig ist gar nicht. Aber schön, dass wir uns ja jetzt heute wieder mal drüber unterhalten.
Ja, und das hört ja niemand zu.
Genau, es hört ja keiner zu. Ich bin mal gespannt, ich glaube, ein Athletiktrainer muss den echt anhören einfach. Weil er liegt mir seit Jahren in den Ohren, dass ich das doch... Also ich habe das immer wieder genommen und so. Und irgendwie, warum auch immer, Kopfsache, also Placebo, was auch immer, hatte ich immer das Gefühl, dass ich irgendwie, dass ich mich dann träge fühle, dass es mir irgendwie nicht gut tut, dass meine Beweglichkeit schlechter ist, was auch immer. Man hört das ja immer wieder. Es ist Bullshit und ich weiß auch, dass es Bullshit ist. Aber komischerweise beschäftigt es mich immer wieder. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie das gemacht habe und genommen habe, habe ich entweder dann währenddessen eine Verletzung gehabt oder was auch immer. Es wird nicht am Kreatin liegen, sonst wird an dem drumherum liegen, dass ich dann dachte, ich nehme jetzt Kreatin, kann ich nochmal 20 Kilo draufpacken. Ja. Oder keine Ahnung, was ich mir dann dabei gedacht habe. Aber deswegen habe ich immer irgendwie schlechte Erfahrungen damit gemacht und habe dann irgendwann mal gesagt, ja nee, dann lasse ich es halt. Es funktioniert ja gut. Ich mache jetzt keine Experimente vor dem nächsten Höhenpunkt und so weiter. Und das schiebe ich halt so jedes Jahr so ein bisschen vor mir her. Jetzt kann man sagen, okay, aktuell bin ich Weltrekordhalter, 14,99. Wenn vielleicht mal jemand dann irgendwie über mir, also dann weiter stößt und so, dann muss ich mir vielleicht wieder irgendwas einfallen lassen. Aber es ist ja auch so, dass bei großen Ereignissen ich ja auch immer wieder geschlagen wird. Also meine wirklichen Titelgewinne sind ja schon sehr lang her eigentlich. Von daher auf jeden Fall immer eine Option und ja, mache ich vielleicht noch nicht 100% aus dem, was ich leisten könnte im Moment. Vielleicht bin ich nur bei 99,5 oder so und könnte vielleicht darüber noch ein bisschen was ziehen.
Also vor Paris auch kein Kreatin?
Vor Paris, also ich denke nicht, dass ich jetzt da noch, auch heute wird mich das nicht umstimmen. Aber wer weiß, vielleicht wieder für die Zukunft.
Ja. Nee, ist ja nicht schlimm.
Ja.
Wir machen gerne mal weiter. Ja, das war die Halbzeit. Das hat gut funktioniert, finde ich. Wir gehen auf die Zielgerade mit dir.
Zielgerade.
So, und bevor wir auf diese Zielgerade einbiegen, muss ich mit dir über ein Thema sprechen, was ich auch in, ich glaube, das war das gleiche Video, was ich angeschaut habe, wo es über die Polohemden ging. Da hast du erzählt, dass du fasziniert vom Weltall bist.
Ja.
Dass alles, was über uns passiert, dass dich das fasziniert. So. Mir geht es wieder genauso, ja. Also es ist wie diese Poloshirt-Geschichte. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Verstehst du das denn auch, was da über uns passiert? Weil da hört es bei mir auf, muss ich sagen, ne?
Ja, also meine Rückfrage wäre jetzt gewesen, kommt drauf an, wie weit es geht, ne? Also wie weit man das Ganze spinnt. Ich finde es einfach unfassbar faszinierend und ich finde es krass, was wir darüber noch alles lernen werden und insbesondere, wie das auch auf unseren Alltag einspielen wird. Also auch was, also wenn wir mal verstehen, also das hat man ja schon zur Zeit das so zu gewissen Teilen verstanden, was, also wie eine Zeitreise überhaupt möglich wäre und so. Zumindest, ich glaube, in die Zukunft, mit besonders hohen Geschwindigkeiten und so. Und irgendwie finde ich es dann wieder faszinierend auf der anderen Seite, wenn man dann die Filme und so kennt, die vielleicht, weiß ich, wie Zurück in die Zukunft, der irgendwie 1900 tot gedreht worden ist und irgendwie das dann doch wieder eine Rolle spielt. Natürlich in einer ganz anderen Fassung. Ja. Aber also ich würde eher sagen, es fasziniert mich. Verstehen will ich jetzt nicht sagen, ich gucke zwar unfassbar viele Dokus, können auch, glaube ich, nicht so viele was damit anfangen, aber ich finde es mega faszinierend.
Okay, es geht uns wieder genau gleich.
Haben wir schon zwei Gemeinsamkeiten heute herausgefunden.
Ja. Jetzt müsste ich nur noch Kugel stoßen können, das wäre geil.
Dann, glaub mir, das muss man nicht können.
So, jetzt gucken wir mal, ob du weiter Fragen richtig hier beantworten kannst, beziehungsweise du musst gar keine Fragen mehr beantworten, du musst nur noch schätzen, ja, denn auf der Zielgeraden geht es ums Schätzen. Okay. Wenn du richtig schätzt, dann kriegst du jetzt 6 Punkte. Ja?
Okay. Schätzen und dann 6 Punkte. Das hört sich an wie bei der Bank, wenn man sich für eine Anlage entscheidet.
So wie du früher gearbeitet hast, alles klar, okay, verstehe. Verstehe. Ich komm mal zu dir, wenn ich irgendwelche Bankgeschäfte brauche.
Ja, sehr gerne.
So. Also, als Sportler streben viele eine Reduzierung des Körperfettanteils an, zum Beispiel um die Leistungsfähigkeit zu verbessern. So, jetzt kommen wir zur Frage, die du dann schätzen darfst. Wie viel Prozent des eigenen Körpergewichts sollte pro Woche als Ziel für die Gewichtsabnahme dienen, um die sportliche Leistungsfähigkeit nicht negativ zu beeinträchtigen? Das ist jetzt mal eine schwierige Frage. So, ich wiederhole nochmal.
Ja, ja.
Wie viel Prozent des eigenen Körpergewichts sollte pro Woche als Ziel für die Gewichtsabnahme dienen, um die sportliche Leistungsfähigkeit nicht negativ zu beeinträchtigen?
Also ist auf jeden Fall ein mega heißes Thema, wo ich mich auch immer wieder beschäftigen muss. Weil ich auch immer so, auch so eher Kopfsache, so 1-2 Kilo mich oft zu schwer fühle und dann sage, okay, ich will so über eine gewisse Zeit dann versuchen, langsam wieder runterzukommen und eben genau, also wie wichtig das eben ist für mich im Spitzensport, dann eben nicht einfach ein riesen Kaloriendefizit aufzubauen und dann zu sagen, jawohl, perfekt, ich habe jetzt, weil so wird es vergleichsweise recht einfach gehen, aber dann leidet eben meine sportliche Leistung, aber wie viel Prozent das dann idealerweise sind, müsste ich jetzt natürlich schätzen. jetzt müsste ich mal jetzt sagen, 100, 95 pro Woche, ne? War die, dann würde ich sagen, das wäre auf jeden Fall zu viel. Ich würde sagen, 2%. 1-2%.
Das wären bei dir wie viel?
1% wären circa, also 1% wären 0,7 Kilo. Und 2% wären 1,4. Zu viel?
Zu viel? Ja, ich musste nicht schätzen.
Du versuchst mich jetzt entweder zu verunsichern oder dass es nicht ganz so peinlich wird für mich. Ich weiß jetzt nicht so
das
ganz,
ist jetzt,
wie ich da rauskommen soll. Ich sag 1%.
Du bleibst auch dabei?
Ja.
Gut, gucken wir mal. Philipp Rauscher beantwortet uns wieder diese Frage.
Richtig ist 0,5%. Wer sein Körpergewicht reduzieren möchte, benötigt eine negative Energiebilanz. Das heißt, du musst mehr Kalorien verbrennen, als du zu dir nimmst. Übertreibst du es mit der Einschränkung der Energiezufuhr, steigt die Gefahr, Leistung einzubüßen und Muskeln zu verlieren. Ein absolutes No-Go für Sportler. Um das zu verhindern, sollte darauf geachtet werden, nicht mehr als 0,5% des eigenen Körpergewichts pro Woche zu reduzieren. Dadurch kann die Leistungsfähigkeit stabilisiert werden und das Fett schmilzt nach und nach weg.
Da war ich doch nicht weit weg. War ich doch nicht weit weg.
Nee, weit weg warst du nicht. Aber es ist halt falsch.
Ja, gut, ich schätze, das ist so nein, genau zu wissen.
Moment, wir hatten einen Schätzrahmen. Ja, der steht hier, guck mal, 0,3-0,7% hätte ich gelten lassen.
Okay.
Deshalb habe ich versucht, dir zu helfen, weil ich nett bin, weil ich dich sympathisch finde.
Ja, das ist lieb. Ja, ich verhandle auch nicht. Also du merkst, ich tue es doch ein bisschen, aber da kotzt mich das mit den Millilitern mehr an.
Okay, so, jetzt haben wir hier abnehmen. Also im Sommer stehen Paralympics an. Wie ist deine Shape? Was muss da noch runter drauf? Irgendwas?
Ja, so ein bisschen runter will ich noch tatsächlich. Also nicht mehr viel. Also ich war jetzt eigentlich übers Trainingslager, also so bescheuert. Eigentlich im Trainingslager bist du ja immer waren jetzt in der Türkei in Belek und da muss man sich vorstellen, da gibt es so Essen, alles, was man sich vorstellen kann. Also auch für die Trainer stark gesorgt, auch wie immer Nachtischbuffet, wo man dann hin kann und was auch immer. Und ich war da jetzt 10 Tage und bin ja mit dem Ziel dahin, also da war ich noch deutlich schwerer, dann einfach sukzessive eben langsam mit 0,5% runterzukommen.
Weil du das natürlich vorher auch wusstest.
Genau, weil ich wusste, dass es 0,5 sind und nicht irgendwie 0,7 oder so. Also peu à peu eben langsam runterzukommen, das ist mir auch super gelungen. Würde ich sogar sagen, dass es genau in dem Rahmen war. und dann bin ich aber wieder nach Hause gekommen und habe dann wieder so ein bisschen zugelegt. Also ist jetzt trotzdem ist völlig in Ordnung. Aber so ein Kilo will ich noch runter, bis die Saison losgeht. Und das ist in 6-7 Wochen, also von daher. Das haut er dann ganz gut hin. Ja. Mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Also ich jetzt einfach auch noch von der Belastung her, ich habe viel Krafttraining und so jetzt gehabt, auch noch in den letzten Wochen. Und da ist einfach, also ich würde jetzt niemals anfangen, um abzunehmen und dann irgendwie beim Mittagessen oder beim Abendessen zu sagen, okay, ich habe eigentlich noch Hunger und ich habe das Gefühl, mein Körper braucht noch was und ich höre es auf. Sondern dann, also dann ziehe ich es durch. Also die Performance habe ich, da habe ich mehr davon. Versuche dann eher über die kleinen Sachen, zum Beispiel dann eben keine Zwischenmahlzeiten, keine Süßgetränke, also das mache ich sowieso gar nicht mehr eigentlich.
Mehr,
ist auch ja, ein schöner Zusatz. Ja, was heißt, ja, erklär es mal dem 10-Jährigen, der dann auf dem Fußballfeld keine Fanta oder Cola trinken soll. Aber also seit ich dann eben mich so im Leistungssport bewege, dann das Einzige, was mal gibt, ist vielleicht wirklich mal ein alkoholisches Getränk oder so am Abend, aber dann direkt nach dem Essen in der Regel und sonst.
Und das Weizenbier vom Wettkampf
halt, oder das Weizenbier vom Wettkampf, aber das gibt es dann auch zum Essen. Klar, hat dann auch ein paar Kalorien, aber das ist alles nicht so... Nicht so tragisch. Und die Dosis macht ja auch das Giff. Also wenn ich das an einem Tag der Woche mache, ist das okay. Wenn ich es jeden Tag mache, wird es halt irgendwann ein bisschen zäh. Der Kopf muss ja auch mitmachen.
Wir kommen mal zu Themen, wo du dich besser auskennst. Proteinshakes, ja?
Das
ist die letzte Frage, die ich für dich habe. So.
Schauen wir mal, ob ich mich da besser auskenne.
Es gibt zwei verschiedene Arten von Milchproteinen, die aus Milch gewonnen werden. Whey und Caseinprotein. Der Proteinanteil in der Milch besteht zu etwa 80% aus dem langsam verdaulichen Casein und zu rund 20% aus dem schneller verdaulichen Whey-Protein. Meine Frage: Wie lange dauert es, bis ein Whey-Protein-Shake nach dem Training verdaut und vom Körper aufgenommen wurde? Jetzt hätte ich gedacht, das kommt sofort raus, weil du das wie Wasser trinkst.
Nein, also erstens trinke ich es nicht, also auf jeden Fall nicht wie Wasser, sondern nur, wenn ich halt das Gefühl habe, dass ich zu wenig hatte.
Ja, aber nach dem Training ein Whey-Shake machst du schon, oder nicht?
Nicht immer.
Okay.
Nicht immer. Also kommt drauf an, wie ich mich sonst an dem Tag, was mich noch so erwartet.
Ob du ein Kilo Fleisch gegessen hast.
Genau, ob ich ein Kilo Fleisch zum Mittagessen hatte. Nee, wenn ich jetzt eine mega gute Mahlzeit direkt nach dem Training habe, dann lasse ich es auch mal da und mache dann abends noch einen Proteinshake oder mach gar keinen an dem Tag, je nachdem, wie ich mich halt ernähre. Aber... Boah, wie lange das braucht, um das zu verdauen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan und ich müsste einfach nur schätzen. Und deswegen würde ich jetzt einfach schätzen, 2 Stunden.
Würde ich jetzt sagen, ist gar nicht schlecht geschätzt. Ja. Aber ich würde noch mal drüber nachdenken. Sagen wir es mal so.
Ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen schneller. Macht ja wahrscheinlich Sinn. Sag ich 1,5.
Vielleicht würde ich da noch mal drüber nachdenken.
Ja.
Also so Whey-Protein, glaube ich, ist das kann schon echt schnell sein.
Okay, das kann schon echt schnell sein. Ja, dann machen wir 1/2 Stunde.
Halbe Stunde jetzt, von 2 auf 1/2 gehst du jetzt einfach mal so.
Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Intuition, ja. Ich habe wirklich keine Ahnung, muss ich gestehen.
Gut, wir wollen ja auch was lernen in diesem Podcast.
Ja, ich habe schon, auf jeden Fall.
Und wir gucken mal, du sagst 30 Minuten, ne?
Ja,
das okay, wir schauen mal, ob das stimmt.
Boom! 6 Punkte.
Krass, wie du das so einfach gewusst hast, ne?
Ich danke
so
dir.
Intuitiv sofort.
Ja, das Getränk kriegt dann der Kollege jetzt gleich noch, ne?
Genau, könnt ihr einfach reinbringen.
Genau, ne? Einfach das reinbringen. Und seine Spätzle kriegt er auch.
30 bis 60 Minuten tatsächlich. Okay. Whey-Protein eignet sich aufgrund der schnellen und leichten Verdaubarkeit hervorragend, um den Körper direkt nach intensiven Trainingseinheiten Baustoffe zum Aufbau und zur Regeneration der Muskulatur zur Verfügung zu stellen. Und wie gesagt, nach circa 30 bis 60 Minuten sind Whey-Proteine bereits im Blut nachweisbar.
Krass. Nicht schlecht.
Würdest du sagen, du hast viel gelernt jetzt in diesem Podcast?
Ich habe auf jeden Fall was dazu gelernt, definitiv. Auch nochmal so über das generell Nachdenken über verschiedene Themen.
Ja, und vielleicht kriegen wir dich auch noch zum Kreatin. Aber jetzt, jetzt gehen wir erstmal ins Cooldown, erholen uns mal ein bisschen und schauen deinen Punktestand an.
Okay, ja.
Cooldown.
Durchatmen, ja. So.
Bin ich da im Vergleich zu den anderen? Also wie peinlich ist jetzt nachher meine
Rückfahrt? Ja, wir rechnen mal. Also, okay. Start. Richtig gut, ne? Hast du richtig gut losgelegt. 4 Punkte geholt, maximale Punktzahl. Dann wurde es natürlich nicht verheerend, aber deutlich schlechter. In der Halbzeit.
50-50,
genau. Nochmal 4 Punkte geholt. Und dann Zielgerade, ganz hinten raus nochmal. Ne? Hast natürlich
noch ein paar Tipps bekommen.
Sehr, sehr gut gemacht. Hast du gut dem Trainer hier zugehört. Hast da dann nochmal 6 Punkte geholt. Macht zusammen 14 Punkte. Das ist... Ja, guter Durchschnitt.
Guter Durchschnitt.
Ja.
Mit Hilfe.
Also von 24 zufrieden? Ja. Nicht zufrieden?
Ist okay. Also da bin ich vielleicht auch dann Sportler, da ärgere ich mich dann schon drüber. Gut, jetzt die Schätzfrage mit dem Abnehmen. Würde ich jetzt behaupten, ist glaube ich nicht so einfach. Also wenn nicht, muss ich vielleicht echt nochmal in den Theorieunterricht, was den Spitzensport angeht. Gut, die letzte Frage wäre wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn ich da ein bisschen mehr wüsste. Wasser. Ist halt so, da würde ich sagen, das ist der Klassiker, habe ich mich dazu verleiten lassen, dass ich gefühlt jedes Mal, wenn ich mich mit irgendjemand unterhalte, egal ob er jetzt Experte ist oder nicht, der mir dann den Tipp gibt, ja, dass ich mehr trinken muss. Mhm. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen verleiten lassen. Weil ja. Das ist ja immer eine große Gefahr, generell im Spitzensport, dass man dann das, was sich halt dann irgendwie gut anhört, man dann eher mal schluckt, ohne nachzuprüfen, was eigentlich die Quelle eigentlich ist. Und deswegen, ja, denke ich, ist das ein ganz schönes Beispiel und vielleicht auch eine wichtige Message nach draußen, dass man da gut aufpassen muss.
Also 14 Punkte hast du geholt, das macht 14% Powerbar-Gutschein, da freuen sich alle, Code gibt's in den Shownotes und natürlich gehen die Punkte auch in unseren Spendentopf, denn am Ende gibt's auch ein kleines Sümmchen, was noch für einen guten Zweck gespendet wird. So, Nico, dieses Jahr steht alles im Zeichen von Paris. Du hast mal gesagt in einem Interview, um die 30 ist so das beste Alter für einen Kugelstoßer. Du bist 29. Das sind ja jetzt eigentlich die besten Voraussetzungen, um da einen neuen Weltrekord zu holen und nochmal Gold. Ja? Oder?
Wenn ich es irgendwo unterschreiben dürfte, gern, ja. Kein Thema. Klar, also der Wunschtraum, die braucht man nicht drum rumreden, ja. Also wäre natürlich das Ziel, das genau so zu machen, genau in der Form. Die anderen wollen das auch oder mehrere wollen das. Ich werde versuchen, jeden Tag mein Bestes dafür zu geben, dass es dann tatsächlich funktioniert an Tag X. Und also das Ziel ist es. Und je nachdem, was für eine Leistung ich dann bringe an dem Tag, ich weiß alles, was funktionieren musste für die 14,99. Wenn es dann nachher Silber oder Bronze wird und ich konnte das abrufen, was eben in dem Moment möglich war für mich, dann werde ich trotzdem eine gewisse Zufriedenheit dann an dem Tag. Aber auf der anderen Seite werde ich dann trotzdem am Tag danach drüber nachdenken, okay, was muss ich ändern, um dann eben dieses Niveau, also dieses grundsätzliche Niveau bis zum nächsten Höhepunkt dann höher zu schrauben. Aber klar, also Stand heute, mein Ziel ist es, da Gold zu gewinnen.
Dafür wünschen wir auf jeden Fall dir ganz, ganz viel Erfolg. Alles Beste. Wir haben vorhin kurz über deinen Kumpel Matthias Mester gesprochen, weil klar, auch bei dir wird irgendwann mal die Karriere vorbei sein. Der war 2022 bei Let's Dance. So, ich weiß, du hast gerade, ich habe vorhin deinen TikTok-Channel und so angesprochen, du bist ja auch für keinen Spaß eigentlich zu schade. Wäre das was für dich, sowas, Let's Dance? Gibt's eine Show, wo du sagst, boah, würde ich sofort auch wieder unterschreiben, da mache ich sofort mit?
Ja, also bisher mache ich mir noch gar nicht so viele Gedanken darüber. Direkt, okay, was würde ich jetzt denn da direkt mitmachen?
Aber man hat ja so, also zum Beispiel bei mir war es, also VOG-WM zum Beispiel, früher hätte ich sofort unterschrieben, mache ich sofort mit.
Also VOG-WM wäre genau so ein Thema, würde ich sofort mitmachen. Schlag den Star, also irgendwie so ein Duell gerade mit Matze, haben wir schon, ich habe mal mit ihm kennen uns ja wirklich gut, habe ich mal mit ihm telefoniert. Ich habe gesagt, wir müssten uns da eigentlich mal betteln. Und wenn wir das selber machen, ist scheißegal, aber dann tun wir irgendjemanden beauftragen, der da irgendwie ein paar Challenges aufgibt und dann, weil wir haben das auch immer im Training oder auch sonst, ne? Ab und zu gehen wir mal zusammen oder waren uns mal zusammen golfen, wenn es irgendwie die Zeit zulässt und so, und das dauert 2 Minuten und dann sind wir da so in dem Wettbewerb drin. Und da gibt auch keiner nach. Ne? Wir haben ja auch schon so Formate gedreht, dass wir uns so gegenseitig gebettet haben in verschiedenen Sportarten, unter anderem ja auch im Fußball oder Turnen oder was auch immer, was wir alles getestet haben. Und das ist auch wirklich, wenn wir dann immer zusammen heimgefahren sind, also egal wie weit es weg war, wenn wir 5 Stunden gefahren sind oder nur eine halbe, die komplette Fahrt gab es immer Diskussionen dann noch. Ja, aber guck mal da, das war ja ganz fair und da eigentlich noch ich und naja, und da habe ich dich ja gewinnen lassen und da war es dann wieder ein bisschen. Also von daher, ich glaube, also sowas hätte ich immer Bock, so irgendwie so quasi sich dann zu messen. Let's Dance genauso. Also Let's Dance finde ich ein cooles Format, definitiv, was ja über eine lange Zeit geht, was halt während dem Sport schwierig möglich wäre, aber eben dann direkt
deshalb
danach.
Deshalb sage ich ja, irgendwann ist es ja mal vorbei, musst dir noch keine Gedanken machen, aber
also
irgendwann
ist es ja mal vorbei. Ich denke, bei Let's Dance, wenn die sich melden würden, würde ich definitiv zusagen, aber es gibt auch einige Formate, da würde ich direkt absagen.
Du bist ja wirklich auch ein seriöser Typ, ne? Also, stimmt das? Du sitzt auch im Gemeinderat?
Ja,
also,
tatsächlich.
Ist das dann,
Pausenclown, nein.
Ist das dann eher die Karriere nach der Karriere?
Also, den politischen Bereich, der interessiert mich natürlich schon sehr. Also damit werde ich mich auf jeden Fall weiterhin beschäftigen, in welcher Form muss man dann mal gucken. Hat es ja vielleicht auch so ein bisschen rausgehört, ne? So wie ich zum Thema Inklusion stehe, wie wichtig mir das ist, dann eben keine Bevorzugung draus zu machen, ne? Weil das jetzt ist so politisch geworden und man hat das Gefühl, so die ganze Welt verkrampft sich irgendwie darunter, um es irgendwie den Leuten oder irgendwie nichts falsch zu machen, um es mal so vorsichtig zu sagen. Und da halte ich halt gar nicht so viel davon, sondern bin eher so der Meinung, dass es spielerisch easy, locker funktionieren muss. Und dann ist es auch wirklich eine Gleichstellung. Und Gleichstellung bedeutet für mich mit allen Vorteilen und mit allen Nachteilen der Gesellschaft. Dann kann man wirklich von einer Inklusion sprechen. Und es betrifft ja nicht nur jetzt Menschen mit Behinderung, sondern es ist generell ein Riesenthema. Und insbesondere auch der Sport zahlt ja da extrem drauf ein, um jetzt wieder die Kurve zu kriegen, warum mich das so interessiert. Also im Sport lernt man ja so viel spielerisch. Und es ist egal, ob das jetzt eine Person mit Handicap oder ohne ist, weil ich lerne zu verlieren. Ich lerne, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Ich lerne, im Team zu agieren. Ich lerne einen respektvollen Umgang. Das sind alles Werte, die wahnsinnig mindestens genauso wichtig wie die Mitternachtsformel in Mathe ist, für meinen späteren, in meiner späteren Lebensplanung, egal ob das jetzt privat oder auch beruflich ist. Ich kann da so viel dazulernen und über die körperliche Gesundheit brauchen wir dann noch gar nicht drüber sprechen, dass ja dann auch noch ein Riesenfaktor ist. Und wenn das funktioniert und insbesondere bei Menschen mit Behinderung auch für den Alltag, der Sport, also man muss ja gar nicht Leistungssportler werden, aber ich würde behaupten, jedem Menschen, der Sport treibt, fällt das Leben grundsätzlich etwas leichter. Einem Menschen mit Behinderung, insbesondere mit einer körperlichen Einschränkung, sogar deutlich leichter. Und das würde ich auch unterschreiben.
Und dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Also es gibt keine schöneren Schlussworte. Ich kann wirklich nur noch mal sagen, viel Erfolg in Paris. Ja,
danke.
Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht mit dir, lieber Nico.
Okay, danke.
Das war's für heute mit Power Brains. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht, die ihr gerade zuhört. Falls ihr selbst Ideen mal habt für Quizfragen zum Thema Sporternährung oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne oder kommentiert direkt auf Instagram. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Links dafür. Und wenn euch Power Brains genauso gut gefällt wie Nico und mir, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast im besten Fall natürlich mit 5 Sternen bewertet und natürlich auch abonniert. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal bei Power Brains.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.